Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Kepler-Salons und des Journalistenforums der Diözese Linz zu einem heutigen, sicher sehr spannenden Abend begrüßen. Ich möchte mich vorweg gleich bei Ihnen bedanken, dass Sie trotz offensichtlich ersten wirklichen Sommertag dem Gasgarten die rote Karte gezeigt haben und heute zu uns gekommen sind. Ich kann Ihnen auch gleich versprechen, dass das, was Sie jetzt an Sommersonne versäumen, wir mit spannenden Gesprächen, spannenden Diskussionen wettmachen. Getränke gibt's auch, ab sofort ist die Bar eröffnet und auch während der Veranstaltung ist es durchaus möglich. Mein Name ist Markus Rohrhofer, ich bin Oberstreichredakteur der Tageszeitung Der Standard. Viel wichtiger aber für den heutigen Abend ist der charmante Herr zu meiner rechten, von ihrer Seite, linken Seite. Ich darf ganz herzlich begrüßen, mich vorweg ganz, ganz herzlich bedanken. Sie haben einen dichten Terminkalender, wir haben kurz erst geplaudert. Michael Bünker, seit 2008 Bischof der Evangelischen Kirche AB, seit 2007, habe ich es einmal aufgeschrieben, Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. Geboren wurde Michael Bünker, das ist ein wichtiges Detail am Rande, übrigens im Pfarrhof. Das heißt, der Weg des Herrn Bischof, der berufliche, war offensichtlich schon vorgezeichnet. Und vielleicht ein Teil auch Familienprägung, man kommt da nicht aus offensichtlich. Herr Bischof, ich möchte am Beginn ein bisschen den Punkt stellen. Sie werden in den nächsten, ich glaube am Mittwoch ist es so, die Lorbeeren für ihre Arbeit abholen. Sie bekommen von der Theologisch-Katholischen Fakultät der Uni Salzburg die Ehrendoktorwürde katholische Theologie verliehen. Und vor allem spannend ist dabei, als erster evangelischer Bischof in Österreich. Was geht einem durch den Kopf, wenn man das von der Konkurrenz quasi, oder von, naja, nennen wir es positiv, vom religiösen Mitbewerber verliehen bekommt?
Ja, zuerst herzlichen Dank für die Einladung. In den Kepler-Salon komme ich immer gerne, weil Kepler und Protestantismus natürlich eng miteinander verbunden sind. Aber das ist ein eigenes Thema, nachdem Sie mich jetzt nicht gefragt haben.
Können wir gerne noch diskutieren.
Ja, kommen wir vielleicht noch dazu. Und also ich muss ehrlich gestehen, ich finde das ein ganz beeindruckendes Zeichen, das jetzt vielleicht gar nicht so sehr mit meiner Person zu tun hat, sondern wohl auch mit dem Klima, mit der Atmosphäre, mit dem Miteinander und der Kooperation, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zwischen katholischer und evangelischer Kirche, Theologie und Tradition entwickelt hat. In der Tat, ich habe nachgeschaut, also es gibt ganz wenige Evangelische auf der Ehrentafel der Universität Salzburg. Darunter ist ein Alttestamentler, Otto Kaiser, und Bischof natürlich keiner bisher. Also es ist wirklich eine Premiere und ich glaube, die passt auch gut ins 500. Jahr der Reformation. Und deswegen nehme ich das auch als ein kleines Anerkennungszeichen der Paris-Lodron-Universität in diesem Reformationsjubiläumsgedenken.
Ich widerspreche Ihnen ungern. Ich glaube aber sehr wohl, dass es auch mit Ihnen als Person zusammenhängt. Dann machen wir 50-50. Einerseits ein starkes Zeichen in die Richtung Ökumene natürlich. Aber ich glaube schon, dass es um Sie als Person natürlich auch geht. Also, weil Sie ja einer sind, der Dinge sehr, sehr offen auf den Punkt bringt, ob das jetzt politischer Bereich ist, ob das gerade das Thema Ökumene ist, wo Sie ja durchaus einer sind, der das ja immer sehr, sehr vorantreibt in vielerlei Hinsicht. Vielleicht passt da eh eine erste Einschätzung von Ihnen. Wo steht man denn? Bereich der Ökumene. Ist jetzt eine einfache Frage für ein weites Thema. Vor allem, man hat so den Eindruck gehabt in den letzten Jahren, auch unter Papst Benedikt, ist es ja durchaus sehr ins Stocken geraten, hat auch so den einen oder anderen Affront von Seiten der katholischen Kirche gegenüber der evangelischen Kirche gegeben, wo man durchaus einmal sehr geschluckt hat. Wo ist man denn auf diesem weiten, steinigen Weg in Richtung mehr miteinander statt gegeneinander?
Ja, die gewisse Schroffheiten, da sind sich, glaube ich, beide Seiten nicht wirklich was schuldig geblieben. Es gibt ja auch das Dokument der evangelischen Kirche in Deutschland, Kirche sei nach evangelischem Verständnis aus dem Jahr 2001, also ein Jahr nach Dominus Jesus, wo es heißt, das evangelische Kirchenverständnis ist mit dem römisch-katholischen nicht kompatibel. Also auch das hat man auf katholischer Seite eigentlich als eine schroffe Äußerung empfunden. Und wo wir heute stehen. Also ich denke, dass es mittlerweile deutlich geworden ist, dass wir uns verständigen müssen über die Einheitsvorstellungen, die die Kirchen haben. Und die sind unterschiedlich. für die evangelischen Kirchen ist eine Form, die Einheit anzustreben und zu erreichen, das Modell der Kirchengemeinschaft. Kirchengemeinschaft heißt, man respektiert die Unterschiede, man versucht herauszufinden, was ist an diesen Unterschieden wirklich trennend. Nicht jeder Unterschied ist wirklich trennend. Welche Unterschiede sind bleibend? Auch das muss man dann akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. Welche können vielleicht überwunden werden im Laufe der Zeit, wie ja schon manche auch überwunden worden sind. Und dieses Modell der Kirchengemeinschaft beruht dann auf der gegenseitigen Anerkennung als Kirchen, auf der Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft, gegenseitige Anerkennung der Ämter, bei uns Evangelischen immer inklusive Frauenordination. Und das ist ein Modell, das sich leben lässt. Die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, wo ich, wie Sie erwähnt haben, die Funktion des Generalsekretärs habe, hat ja ihren Sitz in Wien. Es gehören ungefähr 100 Kirchen dazu in ganz Europa. Also man kann daraus schließen, dass es viele evangelische Kirchen gibt. Die meisten davon sind zahlenmäßig Minderheitskirchen. Und sie leben miteinander diese Form der Kirchengemeinschaft. Das ist uns immer von römischer Seite gesagt worden. Das ist nicht das Einheitsmodell, das dem römischen Kirchenverständnis und speziell den Festlegungen des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche entspricht. Und deswegen müssen wir hier schauen, wie können wir hier weiterkommen. Ein gewisses Zeichen, ein gewisses Signal der Öffnung und des gemeinsamen Interesses aneinander ist die Tatsache, dass es doch gelungen ist, den Einheitsrat, also in Person Kardinal Koch, es geht nie ohne die Personen, dazu zu bewegen, dass er mit der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, dass es da einen qualifizierten Dialog gibt, eine Konsultationsreihe über dieses Modell Kirchengemeinschaft, lässt sich dieses Modell nicht auch auf katholisch verstehen und was würde es dann bedeuten? Und das ist jetzt ziemlich in der Endphase, diese Konsultationsreihe. Wir erwarten die Ergebnisse bis zum Sommer. Das ist schon interessant, weil ja der Einheitsrat normalerweise nicht mit mehr konfessionellen Bünden Dialoge führt, sondern entweder mit dem lutherischen Weltbund oder mit den Reformierten oder mit den Methodisten. Aber zur GEKE, zu unserer Kirchengemeinschaft, gehören die alle drei. Mhm. Und deswegen ist schon das Gegenüber schwerer zu definieren für den römischen Umgangsbrauch. Und außerdem, die zweite Schwierigkeit, die zu überwinden war, der Einheitsrat macht normalerweise keine Konsultationen mit regionalen Größen einer europäischen Gemeinschaft, sondern auf der Weltebene natürlich. Aber das ist gelungen und das zeigt, dass dieses Modell der Kirchengemeinschaft, das hier seit 1973 gelebt wird, doch auch seine Faszination hat. Und wenn Papst Franziskus in letzter Zeit immer häufiger von versöhnter Verschiedenheit spricht, dann entlehnt er eigentlich diesen Begriff dem Einheitsmodell, das die evangelischen Kirchen hier entwickelt haben. Wir reden von Einheit in versöhnter Verschiedenheit, Unity in reconciled diversity. Und wenn das jetzt auch quasi aus römischem Mund und nicht aus irgendeinem, sondern aus dem Höchsten aufgegriffen wird, dann kann man sagen, es gibt hier vielleicht doch eine Brücke in der Verständigung, im Verständnis. Da kann man sehr gespannt sein, was herauskommt.
Haben Sie jetzt sehr vereinfacht gesagt, warum probiert man es aber trotzdem immer wieder miteinander? Jetzt gibt es also bei jeder Ehe, es gibt eine Trennung, es gibt eine schmerzliche Phase. Wieso sagt nicht jeder, in allem Respekt dem anderen gegenüber, jeder macht sein Ding quasi? Also,
ja.
Wär vielleicht allein gesehen ein bisschen einfacher, oder?
Ja, unter Umständen einfacher, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Und zwar deswegen nicht, weil man ja, wenn man jetzt 500 Jahre zurückdenkt, sagen muss, dass damals keine der beteiligten Seiten die Folgen beabsichtigt hat, die dann eingetreten sind. Also die Spaltung der lateineuropäischen Christenheit war ja nicht die erste Spaltung der Kirche, aber doch eine, die sich vielleicht sehr tief bei uns hier sehr tief eingegraben und auch ausgewirkt hat, gerade in Österreich natürlich, aber nicht nur, die war von niemandem beabsichtigt. Und das muss man auch einmal respektieren und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass auch auf römisch-katholischer Seite jetzt in der Einschätzung von Martin Luther und den anderen Reformatoren und Reformatorinnen, hat ja auch Frauen gegeben, sehr maßgebliche, dass sich hier eine deutliche Änderung im Bild gegeben hat. Luther ist als der Erzketzer bezeichnet worden bis in die 1950er Jahre hinein. Und heute gibt der Kardinal Koch ein Buch heraus, Luther für Katholiken. Also das ist schon auch interessant. Jemand, der ganz offiziell als Heretiker verurteilt worden ist, wird jetzt vom Vorsitzenden des Einheitsrates den Katholiken empfohlen in einer sehr schönen Textauswahl.
Ist es jetzt unter Franziskus leichter? Also es hat ja doch im letzten Jahr immer wieder Signale auch gegeben. Also der Besuch in Schweden, ja, der ja von der katholischen Seite nicht unumstritten war, dass der Papst quasi da Kirchenspaltung feiern geht, da hat es sehr viele kritische innerkirchliche Stimmen gegeben.
Ja,
gibt es jetzt vermehrt diese Signale?
Die kritischen Stimmen gibt es ja bei uns auch. Ja. Die sagen jetzt, dann wir jetzt alles mit den Katholiken gemeinsam, dürfen wir jetzt gar nirgends mehr einen Zettel annageln oder so. Also das gibt es ja bei uns auch. Ja.
Was sagen Sie dann?
Das sage ich jederzeit, also 95 Thesen
an meiner Tür.
Aber von mir aus auch an meiner Tür, aber vielleicht am Petersdom, ich weiß es ja nicht, ja, oder am Linzerdom, irgendwo, da wird sich ein Platz finden. Natürlich ist es immer umstritten. Und dieses Signal, ausgerechnet am 31. Oktober den lutherischen Weltbund in Lund zu besuchen und dort einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern mit dem römisch-katholischen Bischof, den es in Schweden gibt, weil sehr viele Polen dank EU in Schweden sich angesiedelt haben und jetzt dort eine eigene Diözese entstanden ist, und mit dem Präsidenten des lutherischen Weltbundes, das ist der Bischof von Jerusalem, Munib Yunnan, bis vor kurzem gewesen, jetzt ist ja neuer gewählt worden, und mit der schwedischen Erzbischöfin. Das ist ja auch für uns Evangelische schon einmal interessant, dass es Erzbischöfinnen gibt und für die Katholiken vielleicht interessant, dass eine Frau Erzbischöfin sein kann. Aber die haben sich, glaube ich, gut verstanden.
Ja.
Es sind drei Punkte immer, die wichtig sind bei diesen Begegnungen, und das hat sich, glaube ich, deutlich herauskristallisiert. Das erste ist, wenn man die Reformation auf ihren Kern zurückführt, dann war es die Wiederentdeckung des Evangeliums. Niemand bestreitet, dass die Klarheit des Evangeliums, der Auftrag der Kirche im 16. Jahrhundert schwer verdunkelt war. Durch Machtinteressen der katholischen Bischöfe, durch ihre Wege wie Ablass gegen Geld zu verkaufen und so weiter. Und da war die Wiederentdeckung des Evangeliums etwas Wichtiges und zentral Wichtiges. Und man muss doch sagen, eine Kirche kann sich immer nur freuen, wenn in jeder und in welcher anderen Kirche auch immer das Evangelium wiederentdeckt wird. Und das ist, glaube ich, eingetreten. Ein Zeichen dieser Freude ist das Zweite Vatikanische Konzil, wo ja viele Anliegen aufgenommen wurden oder umgesetzt wurden für die katholische Kirche, die eigentlich Uranliegen der Reformation waren. Das zweite ist das Bedauern über die eingetretene Spaltung und die eingetretene gegenseitig angetane Gewalt. In Österreich vielleicht ein bisschen einseitig anders, aber in anderen europäischen Gegenden sind die Evangelischen da auch jetzt nicht, sitzen nicht im Glashaus und dürfen mit Steinen werfen, sondern da ist sehr viel auch an gegenseitigem Misstrauen gewachsen. Und wenn man will, kann man die Reformationsgeschichte auch als eine Geschichte von 200 Jahren Krieg beschreiben. Das ist ja das Erschreckende. Nicht? Das muss man auch nüchtern sehen. Und ich finde diese Versuche sehr bemerkenswert, dass es gelungen ist, die Geschichte gemeinsam zu schreiben. Also es gibt eine Reihe von Darstellungen der Reformationsgeschichte, die katholische und evangelische Historiker, Historikerinnen, aber auch Kirchen miteinander schreiben. Wir können diese Geschichte jetzt gemeinsam erzählen und erzählen sie nicht mehr gegeneinander. Und das halte ich schon für etwas sehr Entscheidendes. Das können oft Ehepaare in der Scheidung nicht.
Schwierig.
Ja, oder nicht gleich. Und das Dritte, das Wichtigste ist zu überlegen, wofür will uns denn der liebe Gott gemeinsam haben und brauchen? Wofür sind wir denn da in Europa mit der fortschreitenden Säkularisierung? Große Ausnahme im weltweiten Kontext. Was ist unser gemeinsamer Auftrag, den wir gemeinsam wahrnehmen? Viele Leute unterscheiden ja nicht mehr zwischen katholisch, evangelisch oder lutherisch und reformiert, sondern sagen, bist du in einer Kirche, bist du christlich? Das ist die Situation, in der wir stehen.
Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Sie das natürlich jetzt besonders harmonisch darstellen wollen, natürlich auch im Jubeljahr. Aber es ist noch nicht so lange aus. Ich glaube, es war 2007, wo die Glaubenskongregation euch quasi in der evangelischen Kirche sehr klar ausgerichtet hat, dass man keine Kirche im eigentlichen Sinn ist. Wir haben schon mal in einem Interview darüber gesprochen. Es hat mich nochmal interessiert, berührt Sie sowas? Oder denken Sie, ist der nicht mein Papst? Was kratzt mir das, was der sagt in Rom?
Also auf dem Wege zu mehr Einheit und zu mehr Gemeinsamem ist das natürlich ein Hindernis. Ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite muss man auch aus evangelischer Sicht sagen, wir brauchen keine Anerkennung aus Rom. Ja, wir wissen ja, was wir sind, und das ist nicht, wir sind nicht abhängig davon. Wir sind keine Reformkatholiken. Das ist auch wichtig. Ja. Luther war kein Reformkatholik. Und der Protestantismus ist keine reformkatholische Fraktion der abendländischen Christenheit, sondern ist eine eigene Form von Kirche. Insofern ist diese Redewendung von der Kirche eigenen Typs, die der Kardinal Kaspar immer wieder gebraucht hat, gar nicht unzutreffend. Und das macht natürlich die Vorstellung, wir würden einmal wieder eine Kirche werden, das halte ich ehrlich gesagt für unrealistisch. Das Kirchenverständnis, jetzt abgesehen vom Papstamt, das ist ja nur, wenn man so will, ein Gipfel. Aber das Kirchenverständnis ist seit der Reformation wirklich grundlegend neu und anders. Und deswegen kann man sich nur ein Miteinander verschiedener Kirchen vorstellen, aber nicht ein Verschmelzen zu einer Form von Union, wie auch immer. Das würde, glaube ich, nicht wirklich eine Zukunftslösung sein.
Um jetzt nochmal bei diesem Feierjahr, 500 Jahre Reformation zu bleiben, das entscheidende Schlagwort ist immer Nachhaltigkeit. Ich sitze jetzt am Kepler-Salon, ist ja quasi auch ein Kind des Kulturhauptstadtjahres, passt auch sehr gut. Die Frage, die sich für mich jetzt stellt, was bleibt denn nach dem Jahr? Es hat jetzt eine Vielzahl an Veranstaltungen gegeben. Sie sind quasi um die Welt gereist in Ihrer Mission, sehr, sehr starken ökumenischen Charakter, wie man schon bereits erwähnt hat, in vielen gemeinsamen Veranstaltungen. Mich hätte einfach jetzt vielleicht der erste Bilanz interessiert von Ihrer Seite. Ich glaube, es ist noch nicht so zu früh. Und einfach zu sagen, was ist denn nachher? Was kann man denn mitnehmen? Oder ist es rein, was ein Kritiker geäußert hat, ein Historienspektakel, das man jetzt begeht, ein Jahr lang?
Ja, das ist es natürlich auch. Und das ist auch in Ordnung so. Ja, das ist, meiner Meinung nach ist das, ich habe auch gar nichts gegen Luthersocken und Lutherbier. Ja.
Playmobil-Mandel
gibt es. Playmobil, ja. Großartig. Ja, ist die erfolgreichste Playmobil-Figur aller Zeiten. Ja. Der kleine Playmobil-Luther. Auch dagegen habe ich gar nichts. Das ist einmal so. Es muss uns ja nicht alles gefallen an Auswüchsen, die es da gibt. Aber ich war jetzt in Wittenberg und wenn man sich dort die Auslagen anschaut, die freuen sich alle auf das Geschäft, das jetzt kommen wird, mit allen möglichen Lutherramsch. Aber wenn man an einen katholischen Wallfahrtsort fährt, ja, also ich sage jetzt, ich tue jetzt gar nichts vergleichen, aber es ist uns allen nicht fremd. Diese Phänomene gibt es überall. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es doch, glaube ich, jetzt sage ich es mal aus österreichischer Sicht, auffällig ist auf der einen Seite wenig überraschend, aber doch sehr erfreulich, wie entschlossen und intensiv die Evangelischen im Land das Jubiläum aufgreifen und wirklich auf so gut wie allen Ebenen ihre Veranstaltungen machen und tolle Sachen auf die Beine stellen. Das ist nicht so leicht. Wir sind 3% in Österreich. Das ist nicht jetzt eine große, mächtige Masse. Das, was mich besonders freut, ist das große Interesse, das von ganz säkularen Stellen kommt. Es gibt eine ganze Reihe von Landesausstellungen dazu, Burgenland und Steiermark und in Kärnten, wo also die Länder, in Wien, das Wien-Museum, wo also Länder das Anliegen der Reformation aufgreifen und das jetzt nicht nur als ein kirchliches Ereignis sehen, sondern als ein gesamteuropäisches Ereignis, das die Gesellschaft grundlegend geändert hat. Die Welt, wie wir sie heute haben, ist durch die Reformation mitgeprägt. Allein, dass sie was vor sich haben, wo sie was lesen können, traue ich mich jetzt einmal zu sagen, ja, könnte auch damit zu tun haben, dass mit der Reformation so etwas wie eine Bildungsrevolution eingesetzt hat. Das kleine Herzogtum Pfalz Zweibrücken, 1592, Sie merken schon, ich habe das schon öfter referiert, 1592 war das erste Territorium weltweit, das die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat. 200 Jahre vor Maria Theresia, mit allem Respekt vor der Maria Theresia, die da auch schon früh dran war. Aber das ist schon etwas, das man sehen soll. Und was mich dann ganz besonders freut, ist, wenn das Interesse von katholischer Seite kommt. Wenn also niederösterreichische Stifte eine eigene Ausstellung machen, wenn die Erzabtei St. Peter in Salzburg ihren Staupitz, den Beichtvater Luthers, der Abt war in St. Peter, wieder in Erinnerung ruft und sagt, da gibt es eine Verbindung und so weiter. Also diese Verbindungen finde ich sehr interessant. Jetzt ist die Frage nach der Nachhaltigkeit. vielleicht zwei Sätze dazu. Also ich denke, das, was die Reformation überall gebracht hat und was bis heute ein wichtiges Anliegen ist, das eine habe ich schon angedeutet, das ist die Bildung, und zwar Bildung für alle, ohne Unterschied. Und wir sehen heute, wie wichtig das ist in Bezug auf Armutsbekämpfung und auf Integration. Dass sich in Wien die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die nicht Deutsch kennen, verdoppelt hat in den letzten Jahren, ist evident, das wissen wir. Umso mehr müssen wir in dem Bereich was tun. Könnte man jetzt gleich sagen, geschieht da genug in der Politik, wird das Bildungspaket jetzt noch durchkommen und so weiter und so weiter. Das sind dann die aktuellen Fragen. Und das Zweite ist, wo überall die Reformation eingeführt worden ist, da sieht man, dass die Spenden der Menschen, die vorher für Messstiftungen, für Wallfahrten und für so etwas gewidmet waren, plötzlich zurückgehen. Aber die Spendenhöhe bleibt gleich, weil sie spenden plötzlich fürs Bürgerspital, für die Sozialeinrichtung, für was Diakonisches. Das sieht man in St. Pölten, das sieht man in Klagenfurt, das kann man eigentlich fast an jedem Ort dokumentarisch nachweisen. Und diese beiden Säulen, Bildung, das heißt die Befähigung, selbstständig zu leben, sich selber zu orientieren, und zwar für alle, ist ein wichtiges Anliegen, und die Verantwortung für die Leute, die Hilfe brauchen. Das, denke ich, sind doch Dinge, wo wir heute in Europa sehen, auch in Österreich sehen, sind Herausforderungen, wo es diesen reformatorischen Anstoß, jetzt wurscht, ob man evangelisch ist oder nicht, gemeinsam braucht.
Aber das heißt, das sind die Dinge, die bleiben Ihrer Meinung nach. Es ist einfach eine Möglichkeit, einer Anführungszeichen Minderheit sich entsprechend zu präsentieren und Dinge vor den Vorhang zu holen im Laufe eines Jahres, was man alles macht, oder?
Ja. Das heißt Ecclesia Semper Reformanda, ja, aber auch Europa Semper Reformanda. Mut zur Veränderung.
Jetzt haben wir ein bisschen nach vorgeblickt. Es bleibt natürlich auch in so einem Jahr nicht aus, dass man ein bisschen zurückschaut. Das heißt natürlich, sich auch der eigenen Geschichte stellt. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Ihnen, nämlich Luther ist kein Heiliger. Ja. Bezieht sich natürlich auf den umstrittenen Luther, quasi den Antijudaismus, der sich ja sehr konstant durch sehr viele bzw. alle Schriften zieht. Aus heutiger Sicht, ich weiß, man hat sich von Seiten der evangelischen Kirche sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, lange vor dem Reformationsjahr. Aber ist es trotzdem aus Sicht der evangelischen Kirche, eines evangelischen Bischofs nicht schwer, Luther heute zu mögen?
Also es gibt von Ferret und Cermoglo gibt es einen Roman Evangelio. Und da beschreibt er Luther auf der Wartburg aus der Sicht seines Leibwächters, der kein lutherischer geworden ist, sondern ein Altgläubiger geblieben ist. Und da begegnet Luther mir zumindest wirklich fremd. Ja. Das ist schon allein die Sprache. Er nimmt dieses früh Neuhochdeutsche als Sprache, hat er offensichtlich sich sehr vertieft. Und das ist ein faszinierender Roman und ich kann den wirklich nur jedem und jeder empfehlen, weil wir uns Luther auch über die Playmobil-Figur und alles Mögliche einfach so in Handtaschengröße ein bisschen zurechtlegen. Das war er sicher nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich gern mit Martin Luther essen gegangen wäre. Weiß ich nicht. Ja, bin ich mir nicht sicher.
Wegen dem Essen damals oder wegen Luther?
Ja, wegen dem, was er alles bei Tisch gesagt hat. Die Tischreden sind ja auch alle gesammelt worden und so weiter. Also da bin ich mir nicht so sicher. Auf der anderen Seite war er natürlich eine hin- und hergerissene, zwiespältige, vielschichtige Persönlichkeit. Auf der einen Seite stark im Mittelalter verhaftet, ausgeprägter Teufels- und Dämonenglaube. Mhm. Ja, das teilen wir heute so nicht mehr. Der Judenhass, der sich durchzieht, Sie haben den angesprochen. Ich war vor kurzem in Tunis, 500 Jahre Reformation, in Tunis. Da habe ich mir gedacht, was macht denn die Universität in Tunis zu 500 Jahre Reformation? Na klar, Luther und der Islam. Ja?
Okay.
Auch eines der Themen, die ein bisschen beiseite liegen. Er wollte ja auch den Koran aufs Deutsche übersetzen, nicht nur die Bibel. Den Koran aufs Deutsche übersetzen, damit alle nachlesen können, was da für Unfug drinnen steht, seiner Meinung nach. Ja? Also da war er genauso ablehnend und auch polemisch. Und dann in seinen letzten Schriften diese unmäßige Polemik gegen den Papst. Nicht? Das ist schon etwas, wo man sagt, das ist eine Belastung in der Ökumene. Ja? Und vielleicht auch noch andere Facetten. Also er hat da schon seine Seiten, die man nicht mögen muss und auch nicht wirklich akzeptieren soll. Auf der anderen Seite die Bibelübersetzung einfach großartig. Ja. Mhm. Wenn wir heute Lückenbüßer sagen oder Trostpflaster sagen oder sonst etwas, Sündenbock, dann verwenden wir lauter Begriffe, die er erfunden hat. Das hat es gar nicht gegeben vorher. Und da gibt es eine ganze Reihe. Oder Luther als der Liederdichter, die Schlager der damaligen Zeit, quasi die Helene Fischer des 16. Jahrhunderts hernimmt, die Melodien und seine Texte dazu schreibt. Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Ja? Also wirklich auch eine Luther und seine Briefe, ja, was er da Dorothea Jörger schreibt, das ist alles praktizierte Seelsorge. Er kümmert sich um die Menschen und so weiter. Also er hat dann auch seine ganz starken, deutlich positiven Seiten.
Wie hat man denn das Thema, vielleicht kann man so ein bisschen für die Leute, die es nicht wissen, auch jetzt im Zuge des Jubiläums aufgegriffen. Natürlich, Sie sind durch Kraft Ihres Amtes sehr stark in der Materie drinnen. Das hätte mich ein bisschen interessiert. Wie bringt man diese nennen wir es dunkle Seite Martin Luthers, sehr auf einem eher niederschwelligeren Angebot hinüber? Hat man das einfach integriert in bestimmte Veranstaltungen? Oder?
Na, es ist wichtig, dass man es nicht wegschiebt, dass man es nicht verschweigt, dass man keine Schönfärberei betreibt und keinen heiligen Kult rund um Martin Luther betreibt. Die Luther-Denkmäler, die wir alle kennen, die sind alle zu Mitte des 19. Jahrhunderts aufgestellt worden. Vorher hat es das gar nicht gegeben. Also die längste Zeit der lutherischen Tradition war das gar nicht so, dass er da auf irgendwelchen Denkmälern steht und mit der Faust auf die Bibel pocht und so weiter. Sondern, und er selber sagt ja, er ist ein alter, stinkender Madensack. Wie kommt er dazu, dass die Kirche nach ihm benannt werden sollte? Man sollte alle diese parteiischen Bezeichnungen weglassen und wir sollten uns einfach Christ und Christin nennen. Das ist Luther Originalton. Ja? Also nicht verschweigen, es nüchtern sehen. Es sind ja die meisten dieser sogenannten Schattenseiten bei Martin Luther speziell sehr genau beschrieben und historisch aufgearbeitet und eingeordnet. Das ist ja keine Frage. Es gibt ein paar Punkte, die immer wieder angesprochen werden. Man darf ihn nicht nur aus dieser Brille sehen, sondern das auf der einen Seite wahrzunehmen und gleichzeitig die Leistungen, die mit ihm verbunden sind und das Neue, das er gebracht hat und wofür er auch gekämpft hat und auch wohl sein Leben riskiert hat, dessen war er sich ja sehr bewusst, dass es um Leben und Tod geht bei ihm, das muss man auch sehen und richtig wertschätzen und einordnen. Ohne ihn und ohne diese Reformation jetzt keine Bibelübersetzungen, wie wir sie kennen, in die jeweiligen Landessprachen geben. Es hat vorher schon deutsche Übersetzungen gegeben, aber die waren, wenn man sie liest, holprig und nicht wirklich hilfreich. Aber mit Luther setzt das dann plötzlich ein. Die Bibel wird ins Deutsche übersetzt, die Bibel wird ins Slowakische übersetzt, ins Ungarische, ins Slowenische, ins Finnische, ins Englische. Also eine Flut. Im 16. Jahrhundert werden in Deutschland doppelt so viele Bücher gedruckt wie in Frankreich, Italien und Spanien zusammen. Und 70% davon sind Lutherschriften. Also das war ja auch eine Medienrevolution, die da stattgefunden hat. Und gleichzeitig hat das Osmanische Reich die Einführung der Druckerpresse verboten für 200 Jahre. Und bis heute merkt man, dass hier ein Ungleichgewicht entstanden ist. Und dass das, was hier an Kulturrevolution eingetreten ist, durch die Druckerpresse und durch die Verbreitung von Druckschriften und Büchern plötzlich das Abendland, wenn man so will, mitgeprägt hat. Ja.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch einladen, jederzeit, falls schon Fragen aufgetan haben, die einfach einzuwerfen. Wir haben zwar nachher noch einen eigenen Diskussionsblock, einige Möglichkeit, aber bitte, ich sehe schon fragende Gesichter. Ein Mikrofon brauchen wir noch, bitte. Das war wichtig, erst zu reden, wenn das Mikrofon in der Hand ist, weil das aufgezeichnet wird und sonst wird es ein bisschen schwierig. Bitte.
Ich habe in Wien 5 die Mittelschule besucht und in unserer Klasse war ein Evangelischer. Und der war vielleicht dadurch stadtbekannt, dass er den Namen Sandauer getragen hat. Okay. Ist Ihnen Heinz Sandauer als Pianist und Kapellmeister ein Begriff gewesen? Ja, haben Sie ihn vielleicht gar persönlich kennengelernt?
Nein, das leider nicht, aber der Name ist mir wohl bekannt und er als Pianist sowieso. Ja. Und auch seine Kinder sind, glaube ich, heute in der reformierten Gemeinde in Wien, Innere Stadt, engagiert. Also die Kinder, große, Erwachsene. Ja.
Und falls ich jetzt noch eine Frage stelle, die darauf zurückzuführen ist, dass ich zu spät gekommen bin, was versteht man eigentlich unter Neuevangelisierung?
Ja, da müssten Sie jetzt eigentlich den Papst Benedikt fragen.
Der kommt beim nächsten Mal.
Begriff erfunden. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Begriff aus der evangelischen Tradition, will ich damit sagen. Aber der Begriff Neuevangelisierung ist seit einigen Jahren, vielleicht schon Jahrzehnten, üblich im Blick auf die singuläre Situation in Europa. Dazu muss man wissen, dass weltweit die Religionen zunehmen wie nicht gescheit. Und ich sage das absichtlich so. Und zwar alle, auch das Christentum, auch die lutherische Kirche, in Tansania, in Äthiopien, in Indonesien, in Namibia und in anderen Weltgegenden, auch in Südkorea. Was sich in der Volksrepublik China religiös tut, kann man nur erahnen, weil man nichts Genaues weiß, aber dort redet man von hunderten Millionen Christen und Christinnen. Auch der Islam nimmt zu. Auch andere Religionen nehmen zu. Nur in Europa nicht. Europa ist die große Ausnahme, wo die Säkularisierung fortschreitet. Bei uns nimmt am stärksten die Bevölkerungsgruppe zu, die keiner Religion angehört. Jetzt muss man in Europa immer aufpassen, weil Europa ist ein vielschichtiger Kontinent und die religiöse Landschaft ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Aber man kann grob sagen, ein Drittel der Europäer ist katholisch. Ein Drittel der Europäer ist orthodox. Ich rede nicht von der EU, ich rede von ganz Europa. Und das letzte Drittel teilen sich die Evangelischen, die Muslime und andere. Die größte Gruppe im letzten Drittel sind die, die keiner Religion angehören. Das ist pauschal die europäische Situation. Und in der Situation mit der fortschreitenden Säkularisierung, das heißt, die Menschen selber sagen schon, ich bin religiös, aber sie sagen, sie gehören nicht mehr zu einer Institution, zu einer Kirche. Das ist das Problem in Europa. In dieser Situation ist von Papst, ich glaube, es war schon Johannes Paul II., der Vorschlag gekommen, Europa bräuchte so etwas wie eine Neuevangelisierung. Man muss den Menschen wieder Sprachfähigkeit für ihren christlichen Glauben vermitteln, dass sie sagen können, was sie glauben. Und warum sie das glauben. Und dass sie darüber auch mit anderen ins Gespräch kommen können, weil wir ja in einer religiös pluralen Situation leben. Das war ja früher nicht so. Früher war ein Dorf katholisch, das andere war evangelisch. Und man hat sich ausgekannt und hat nicht viel Fragen brauchen. Das hat sich stark geändert. Und da kommt dieser Begriff her der Neuevangelisierung. Und ja, es gibt Versuche, das mit großen Kampagnen zu machen. Da sind die Erfolge sehr überschaubar.
Aber wo, glauben Sie, liegt das Problem der zunehmenden Säkularisierung? Ist es einfach so, dass ein Gesellschaftsproblem? Die Menschen wollen sich nicht mehr binden, ob das jetzt die Kirche ist oder andere Vereine, ja, oder sonstige Sachen? Oder ist es einfach die Kehrseite, dass das Angebot der Religionen nicht mehr stimmt?
Es ist so vielschichtig, dass es ganz schwer ist. Also auch die Religionssoziologen haben nicht die eine Ursache dafür. Es kann zum Beispiel nicht die Ursache sein, dass man sagt, den Leuten geht's zu gut. Da dürften ja die Amerikaner völlig unreligiös sein, weil denen geht's nicht allen, aber vielen besser als den Leuten bei uns. Ist nicht wahr. Man kann auch nicht sagen, es hängt mit der Moderne zusammen, weil alles so vielschichtig und komplex geworden ist. Dann müssten die Japaner ganz unreligiös sein oder die Südkoreaner. Sind sie aber nicht. Also es hat andere Ursachen. Ich vermute, eine, die mir immer eingeleuchtet hat, ist, in Europa war die Zugehörigkeit zur Religion immer eine Zwangssache. Durch die Jahrhunderte. Man hat sich's nicht aussuchen können. Wenn man sich entschieden hat, einer anderen Religion anzugehören, dann hat's bestenfalls geheißen, bitte geh. So sind die Vereinigten Staaten entstanden, ja. Aus lauter Leuten, denen man hier gesagt hat, bitte geh. Katholiken, Evangelischen, Reformierten, Puritaner, wer immer das war. Und die gründen dann dort ein Land, lange vor der Französischen Revolution, 30 Jahre früher, wo sie sagen, gerade weil uns die Religion so wichtig ist, gerade weil es uns wichtig ist, dass jeder und jede einen persönlichen Glauben hat, werden wir keine einzige Glaubensform favorisieren, sondern werden auf der Basis unterschiedlicher Glaubensformen so etwas wie Toleranz, Menschenrechte einführen. Und Das sind die ersten Menschenrechtskataloge, gibt es aus den 1770er Jahren aus den USA. Das sind die Quäker, William Penn, Pennsylvania. Das sind die Katholiken in Maryland, das heißt natürlich Maryland. Ja. Aber die waren alle, sie haben alle diese europäische Erfahrung mitgebracht. Religion ist eigentlich eine Sache des Zwangs. Man kann sich nicht frei entscheiden. Und deswegen wollen wir, dass hier Religion eine Sache der freien Entscheidung, der Wahl wird. Und das hat in Europa eigentlich bis auf den heutigen Tag gefehlt. Mhm. Und wir sind jetzt in einem Wechsel, in einem Paradigmenwechsel, dass bei uns die Menschen sich für eine Religion entscheiden oder für eine andere oder für keine. Mhm. Und dass das alles möglich sein muss. Und das ist der große Wandel, vor dem wir derzeit stehen.
Da noch eine Frage.
So gesehen, Herr Bischof, sind wir eigentlich in Europa das größte Missionsgebiet, das es überhaupt gibt? Weil ich zweifle oft wirklich in meiner Kirche. Sie wissen, welcher ich angehöre, aber daran, ob wir wirklich jemand, weiß Gott, in die Welt schicken müssen und vor der eigenen Haustür eigentlich, versagen fast, würde ich meinen.
Ja, ich glaube, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das ist ja keine neue Beobachtung. Dass es ja zum Teil auch Missionsgruppierungen gibt, die das seit Jahren hier versuchen. Und der Erfolg ist sehr überschaubar. Das ist so. Es hat sich ja mittlerweile auch gezeigt, dass viele der sogenannten migrantischen Kirchen, also etwa afrikanische Kirchen, wo die Menschen sich in Europa niederlassen, sagen, wir bringen euch das Evangelium zurück, das wir im 19. Jahrhundert von euch gekriegt haben, durch die klassische Mission, auf die sie anspielen. Und jetzt stellen wir fest, bei euch ist mit christlichem Leben jetzt nicht so viel los, ja, wenn man am Sonntag in die Kirche geht, oder was für Afrikaner besonders befremdlich ist, dass alte Leute in einem Heim sind und nicht zu Hause, das verstehen die überhaupt nicht, ja, und sagen, da müssen wir euch wieder das Christentum eigentlich von Grund auf beibringen. Reversed Mission nennt man das. Reversed Mission ist auch interessant. Und in der Tat ist es so, dass die Kirchen im Süden Europas früher als die im Norden und die Kirchen in den Städten früher als die am Land stark geprägt sind von neuen migrantischen Formen des Christentums. In Wien hat jeder zweite Katholik Migrationshintergrund. Sind Polen, Kroaten, aber auch Afrikaner, Filipinos, Inder, ja. Das heißt, wir erleben hier eine Veränderung der europäischen Kirchlichkeit, die auf längere Sicht gesehen auch das Gesicht unserer Kirchen ändern wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe das positiv. Das kann uns nur gut tun, ja?
Bitte. Sie müssen aufs Mikrofon warten. Entschuldigung, wegen der Aufnahme. Danke.
Danke. Sie haben das die Situation in Amerika geschildert oder in den USA konkreter und die Situation bei uns. Wie hoch ist der Anteil derjenigen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, der bei uns wächst in den USA?
Viel geringer.
Und wie missionieren die christlichen Kirchen heute in anderen Kontinenten, wo eben die Zunahme eine explosive ist? Ich selber kann mir nicht vorstellen, wie ich dort verdeutliche, welche Unterschiede es zwischen den vielen christlichen Kirchen gibt. Die Botschaft ist die gleiche, die Basis ist die gleiche und die Differenzen sind von Menschen
also
konkretisiert worden.
Ja, natürlich. Herr Alzner, Sie haben ganz recht. Also das war ja der erste Anstoß, dass es überhaupt so etwas wie eine ökumenische Bewegung gegeben hat. 1910 war eine Weltmissionskonferenz. Wenn man gesagt hat, wir blamieren uns ja überall bis auf die Knochen, wenn wir in Indien eine portugiesische katholische Kirche hinstellen und daneben steht eine spanische katholische Kirche, kommt ja noch das Nationale dazu, und dann steht die anglikanische Kirche der Engländer dort und die Reformierte der Niederländer und dann kommen die Deutschen und bauen eine lutherische Kirche. Das kann man den Indern nicht mehr erklären, was das für ein Glaube sein soll. Ja? Und das war 1910. Und der große Schock, der dann gekommen ist, war der Erste Weltkrieg. wo sich die christlichen Nationen, die überall auf der Welt aufgetreten sind, mit der Botschaft, wir bringen euch das Heil, gegenseitig zerfleischt haben in Europa. Und die westlichen, also die Engländer und die Franzosen, hatten ja viele Hilfstruppen aus ihren Kolonien. Und die haben hier gesehen, was sich Christen untereinander und gegenseitig antun. Und haben gesagt, da machen wir nicht mit. Dann entstehen plötzlich eigene, autonome Kirchen in Afrika, zum Beispiel im Kongo, aber auch in Asien. Ja. Es entsteht zum Beispiel die Spaltung der Koreas. Das eine Korea entscheidet sich, christlich zu werden, eher, ja, und sich an die Amerikaner anzunähern, politisch. Und das andere entscheidet sich für eine andere Heilslehre, nämlich für den Marxismus. Und sich der russischen Revolution anzuschließen. Und heute haben wir die Probleme immer noch. Also war mir auch lange nicht bewusst, dass das auf den Ersten Weltkrieg zurückgeht. Und heute die Frage, wie kann die Mission heute geschehen? Sie kann ja nur so geschehen aus meinem Verständnis. Ich weiß schon, dass es christliche Kirchen gibt, die anders missionieren. Sie kann nur so geschehen, dass man für den Glauben, von dem wir überzeugt sind und von dem wir getragen sind, so glaubwürdig lebt, dass wir danach gefragt werden. Ja? Es gibt so den berühmten Spruch, rede nicht von deinem Glauben, wenn du nicht gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Ja? Und das halte ich für einen interessanten Zugang auch zum Thema Mission. Insofern überlagert sich sehr viel das, was wir Entwicklungszusammenarbeit nennen, partnerschaftliche Hilfe und missionarisches Zeugnis. Beides braucht's. Jetzt gibt's aber gerade in Lateinamerika massive Missionserfolge von evangelikal-pfingstlerischen Gruppierungen, die vertreten ein sogenanntes Prosperity Gospel, also eine Vorstellung, stark individualisiert, wo es heißt, wenn du fest genug glaubst, dann wirst du deinen Job nicht verlieren und wenn du ihn verlierst, rasch einen neuen bekommen. Wenn du fest genug glaubst, wird deine Ehe halten und deine Kinder werden nicht drogenabhängig werden oder kriminell. Und wenn du krank wirst, wirst du wieder gesund. Also für unsere Vorstellungen eher fundamentalistische, protestantische Gruppierungen, vor allem aus den USA, die massiven Zulauf haben, gerade in Lateinamerika und in Asien. Also, ist in den USA viel niedriger als bei uns, der Anteil der nicht religiös Gebundenen, weil in den USA doch von Anfang an so der persönliche Glaube, jetzt nicht eine konkrete Religion, aber der persönliche Glaube einfach wichtig ist. Es ist einfach wichtig, dass man einen persönlichen Glauben hat. Bei welcher Kirche man den dann lebt, das ist wurscht. Da gibt's so das berühmte Church-Shopping. Ja, man übersiedelt wohin und schaut einmal, ist dort das Angebot für die Kinder gut, kriege ich einen Parkplatz für mein Auto und so weiter, gefällt mir der Prediger, die Predigerin und dann funktioniert das. Ja. Was für Konfession die haben, egal. Ja.
Ich schaue eine Runde. Der Norbert bringt das Mikrofon. Bitte sehr.
Gehen diese Pfingstkirchen eigentlich auf Calvin zurück?
Nein.
Oder ist das ganz eine neue Sache? Ja. Ich meine, gerade in, weil Sie gesagt haben, Südamerika, ja. In Brasilien, die ganze Präsidentschaft, die sich jetzt derzeit so abspielt, ja. Das ist ja hochinteressant, also die gehören auch alle diese Pfingstgemeinden
ja.
an.
Ja, ja, das ist ja da. Die Pfingstkirchen bilden eine eigene Konfessionsfamilie, also wenn man grob die Christenheit so einteilt, dann hat man die katholische Konfessionsfamilie, auch nicht ganz einheitlich, da sind auch die unierten Ukrainer dabei und wie auch immer und die unierten orientalischen Kirchen. Dann hat man die orthodoxe, große orthodoxe Konfessionsfamilie. Wenn man will und darf, kann man die orientalischen Kirchen jetzt einmal dazu zählen, obwohl die jetzt nicht glücklich wären. Ich hoffe, tritt jetzt nicht in ein Fettnäpfchen. Die dritte ist die reformatorische Konfessionsfamilie, im weitesten Sinn Anglikaner, Lutheraner, Methodisten, Reformierte. Und die vierte sind die Pfingstler, 1905. Azusa Street, San Francisco. Da entsteht die Pfingstbewegung. Ganz jung, ganz jung. und eine sehr erfahrungsbezogene, ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in einem pfingstlerischen Gottesdienst waren, eine sehr auf Emotion, auf Event, auf Erfahrung ausgerichtete Form, den christlichen Glauben zu leben, mit ekstatischen Elementen, mit Heilungen, mit Zungenrede im Gebet und so weiter. Und auch in Europa verbreitet, zum Beispiel in Bulgarien, aber auch in anderen Gegenden, jetzt nicht so stark wie in Lateinamerika, der Zuwachs bei uns. Aber wie viele nigerianische, pfingstlerische Gemeinden es in Wien gibt, weiß niemand. Wissen wir alle nicht.
Also ist durchaus ein spannendes Erlebnis, bei sowas dabei zu sein. Ja. Ich habe das in Linz erlebt, wo die dann reihenweise ohnmächtig geworden sind neben mir. Also das ist eine spannende Erfahrung.
Aber Sie sind bei Sinnen geblieben.
Ja, völlig, völlig. Ich bin da völlig stabil da.
Ja. Vielleicht nochmals, wo liegt dann der Unterschied zwischen Luther und Calvin?
Ach so, okay. Ja? Also der erste Unterschied ist, Calvin ist zweite Generation. Also das interessantere, konfliktreichere Paar ist Luther und Ulrich Zwingli, Zeitgenossen, ja, die sich auch persönlich begegnet sind und nicht zusammengekommen sind. Der Johannes Calvin ist schon die Generation danach anders geprägt. Calvin ist ein studierter Jurist, war nie in einem Kloster, war nie ein Priester, also geht auch anders an die Fragen heran. Und anders als Luther war ja Calvin Flüchtling, Dauerschicksal Flüchtling. Er kommt ja aus Frankreich, aus Noyon, und war dann Flüchtling in Genf. Und in der Zeit, wo er in Genf war, hat es in Genf mehr Flüchtlinge gegeben als Einheimische. Das können wir uns ja eh nicht vorstellen. Wir stöhnen ja schon bei dem, was an Flüchtlingen jetzt bei uns da ist. Aber dass es mehr sein sollten wie Einheimische, das muss man in Libanon fahren, damit man sowas erlebt. Aber das war in Genf der Fall. Und dann muss er von Genf fliehen, geht nach Straßburg, war auch eine Flüchtlingsmetropole, und dann kehrt er wieder zurück nach Genf, und weil er gerufen wird, weil sie nicht zurande kommen mit den Problemen, und ordnet das Gemeinwesen in Genf. Was ist der wesentliche Unterschied? Calvin ist Luther sehr viel ähnlicher wie der Zwingli. Aber in einigen Fragen gibt es Unterschiede. Und das sind zum Teil wirklich theologische Spezialfragen. Ja? Also die Frage, wie man sich die Realpräsenz Christi bei der Eucharistie vorstellt. Beide halten dran fest, Luther und Calvin. Zwingli weniger, Calvin ja. Beide sagen, die Transsubstantiation ist es nicht. Diese Aristoteles-Formel aus dem Jahr 1215, die katholische Kirche dogmatisiert hat, die wollten es beide nicht und erklären es anders, mit gewissen Unterschieden. Und dann gibt es noch da und dort auch noch andere Vorstellungen in Bezug auf die zwei Naturen bei Jesus Christus, aber das möchte ich jetzt gar nicht ausführen. Im Kern waren sie sich ganz einig. Also die Rechtfertigungsbotschaft als der Kern der reformatorischen Botschaft, dass der Mensch von Gott Anerkennung erfährt, allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein in Jesus Christus, da waren sie sich völlig einig. Und insofern ist die Tatsache, dass heute Calvinisten, Reformierte, Presbyterianer, wie immer man sie nennt, und Lutheraner in einer Gemeinschaft leben miteinander, ohne dass sie aufhören, lutherisch und reformiert zu sein, das ist eine logische Folge. Und der Calvin hat auch nicht den Kapitalismus erfunden. Nein, stimmt nicht. Das behauptet der Max Weber im Jahr 1910. Da schreibt er sein Buch über den Geist des Kapitalismus. Der Max Weber war noch der Überzeugung, der Kapitalismus hätte Geist. Ja? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also er war wirklich da ein Optimist. Und da behauptet er, das kommt von dieser reformierten Lehre her, wie kann ich erkennen, dass ich von Gott erwählt bin, indem ich zu Wohlstand gekommen bin. Das ist aber nicht Calvin, sondern das sind die Puritaner, die 200 Jahre später dann in den USA das gelebt haben und eine perverse Form davon ist vielleicht der derzeitige Präsident der USA.
Da hätte man eine Frage.
Ich war im Lehrberuf tätig und bin immer eingetreten für den Ethikunterricht.
Ja.
Und trete auch immer noch in Gesprächen dafür ein, und zwar gegen den Religionsunterricht unbedingt in die Privatsphäre gedrängt werden soll. Mhm. Ich war voriges Jahr in Korsika, da hat mir eine Vorarlbergerin, die schon 30 Jahre dort ist, gesagt, in Korsika, Frankreich, wird am Mittwochnachmittag, ist immer frei und diejenigen, die den Religionsunterricht sich selber finanzieren wollen und für die er wertvoll ist, die sollen die Schüler mit ihren eigenen Pfarrern und Priestern und so weiter dorthin schicken. In Österreich ist es unheimlich teuer und es bringt absolut nichts. Die Kirche beschäftigt sich, alle Gruppen beschäftigen sich zu 99% nur mit sich selbst. Und wir haben es heute wieder gesehen, sie reden nur von sich selbst, von den Unterschieden, wie sie zusammenkommen können, und sie kommen nicht zusammen. Unlängst war ein Fernsehbericht, da haben sie mit Schönborn gesprochen und einer, der daneben gestanden ist, hat gesagt, ah, Ökumene, sie sind schon per Du im Schönborn. Also ein Riesenfortschritt in der Ökumene. Ansonsten null und nichtig. Und welchen Sinn soll es für die Jugend haben, immer von Religion, Religion, Religion zu hören? Das Wichtigste ist die Ethik, das ist die Basis für das Zusammenleben. Ja. Nummer zwei ist die Bildung, Nummer zwei ist Egoismus, Nummer zwei und für den Staat und Nummer drei eventuell einmal die Religion. Aber die brauchen wir doch überhaupt nicht, wo sie doch null Vorbild sind für die Jugend. Null Vorbild. Sie sprechen kaum von der Jugend. Die österreichische Jugend, Kriminalität ist so stark geworden, Rauschstich ist so stark geworden, Abtreibung ist so stark, Alkoholismus ist so stark geworden und so weiter. Die Kirche sagt nichts. In den Predigten null und nichtig. Geschulte Priester sprechen in einem goldenen Rahmen, sprechen sie null an Inhalt. Das möchte ich einmal ganz deutlich an den Bischof sagen.
Ja. Null und nichtig. Ich muss, Sie dürfen, ich muss wirklich auch den Herrn Bischof jetzt in dieser Phase da verteidigen, weil ich glaube, gerade Bischof Bünke einer der lautesten ist, jetzt im ganz positiven Sinn, im ganzen Chor der Bischöfe, vor allem auf katholischer Seite. Und gerade Bischof Bünke ja durchaus einer ist, der sich bei diesen gesellschaftspolitischen Fragen sehr, sehr klar positioniert. Also wenn ich jetzt zurückrenne in der Flüchtlingsfrage, wo's auch sehr, sehr klare Kritik an der Politik gegeben hat von ihrer Seite. Also, ich gebe natürlich jetzt den Raum, das selber zurückzuweisen, aber auch wichtig, dass finde es gut, diese Kritik, auch diese Wortmeldung. Aber ich glaube, dass wir da heute einen Vertreter haben von einer Seite, die sich sehr klar äußert, was ja. Vielen gesellschaftspolitischen Dingen passiert.
Ja, klar ist er überhaupt. Ist er keine Aussage? Ich bin klar und hörbar.
Nee, aber wenn ich eine klare Meinung habe, wenn ich eine klare Meinung habe zu einem bestimmten Bereich, ist es ja nicht das Schlechteste. Wenn ich einen Mensch, darf man kirchlicher Würdenträger bei euch sagen, ja. Eine Person, nennen wir es eine Person des öffentlichen Lebens habe, die das Wort ergreift zu Situationen, die offensichtlich nicht optimal laufen, auch von politischer Seite. Dann ist es eine klare Position, aber jetzt.
Ja, ich kann das ja, ich kann das gut nachempfinden. Wir sind ja selber für, als evangelische Kirchen immer dafür eingetreten, dass es Ethikunterricht geben soll, dass zumindest niemand aus der Schule nach 12 Jahren Schule hinausgeht, ohne irgendwas gehört zu haben, was die ethischen Grundprinzipien anlangt. Über die Inhalte des Religionsunterrichts brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht diskutieren. Ja, ich kann das nachempfinden, wenn Sie sagen, Sie würden sich die Religion wegwünschen, aber sie ist halt einmal da. Ich kann nichts machen.
Religionsunterricht, habe ich gesagt, nicht die Religion.
Na, Sie haben die Religion auch in den Privatbereich gewünscht. Und das, damit werden wir ja mit den Problemen, und wenn Sie Korsika erwähnen, ich bin mir nicht sicher, ob die Franzosen mit ihrem Laïcité-Modell einen so vorbildlichen Umgang mit Religion leben können. Also die Probleme, die es in Frankreich gibt, belegen eigentlich eher, dass das auch ein Weg ist, der seine eigenen Probleme hat. Also ich glaube, es braucht doch ein Gespräch, dass wir, ich als Religiöser, Sie als Nicht-Religiöser, dass wir uns versuchen, darauf zu verständigen, wie wir, was wir jeweils beitragen, beitragen können für ein gutes Zusammenleben. Aber wir können weder, kann ich sagen, ich wünsche mir alle die weg, die von Religion nichts halten, und sie werden auch wahrscheinlich, das erlaube ich mir zu sagen, nicht viel Erfolg haben, wenn sie sagen, die Religionen sollten weg. Sie sind da. Sie sind da. Und das Gespräch zwischen den Nicht-Religiösen und den Religiösen ist eines, das wir in Zukunft viel dringender brauchen werden. Und wenn der Unterricht in der Schule beiträgt dazu, und wenn es Ethikunterricht gibt, und natürlich werde ich den Religionsunterricht vertreten, das ist ja ganz klar, wenn es das gibt, dann kann das doch für die jungen Leute nur gut sein, wenn sie dieses gegenseitige Gespräch auch selber einüben und lernen.
Bitte, Tone.
Ja, also Ethikunterricht finde ich sehr gut, wenn jemand gar nichts macht, dass er wenigstens Ethikunterricht hat. Wir wissen zum Beispiel, dass vor 100 Jahren ungefähr ein englischer Christ in Indien erklärt hat, dass wenn man seine Frau am Scheiterhaufen verbrennt, dass das Mord ist. Und das hat er ihnen anhand von diesen 10 Geboten erklärt. Das ist halt dann wirklich, hat dann begonnen, dass man aufgehört hat, diese Frauen zu verbrennen. Ja. Ich wollte aber auf was anderes hin, und zwar Professor Millendorfer von der Studie Laxenburg, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, lebt nicht mehr, habe ich aber kennenlernen dürfen. Und der hat ja die Begabung gehabt, aus Studien, die bereits vorhanden waren, neue Studien zu machen, und sehr, sehr kluge Studien. Und er hat immer behauptet, dass es uns in Europa so gut geht, hat damit zu tun, weil wir auf unseren Vorfahren aufbauen durften. Mhm. Also auch diese Gebete und den echten Glauben, der da schon vorhanden war. Und ich bin mir nicht sicher, weil Sie gesagt haben, so viel Moslems bringen ihren Glauben hierher oder bringen einen katholischen Glauben oder einen evangelischen Glauben hierher. Ich höre auch andere Sachen, nämlich dass die bei uns gläubig werden, weil sie einen Jesus kennenlernen, der vielleicht mehr kann als das Gehabte.
Also die Frage der religiösen Pluralität ist eine große Herausforderung. Das muss man einfach sagen. Also ich bin ja sicher, dass meine Großeltern sich noch nicht vorstellen konnten, wie viele unterschiedliche Religionen an einem Ort, vielleicht in einem Wohnhaus zusammenleben, vielleicht sogar in einer Familie zusammenleben. Und da hat sich in den letzten 2 Generationen enorm viel verändert. Und die Frage, wie sich Religionen entwickeln, ist ja, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Ein Faktor ist der sogenannte Religionswechsel. Das heißt, die Möglichkeit, die bei uns allen, die religionsmündig sind, also in Österreich ist man das ab 14, selbstständig sagen zu können, ich will dieser Religion nicht mehr angehören, dafür einer anderen oder keiner. Diese Möglichkeit, die auf dem Grundrecht der Religionsfreiheit beruht, halte ich für entscheidend wichtig. Und wenn Menschen, die aus Ländern zu uns kommen, wo es dieses Grundrecht so nicht verwirklicht ist, das als einen großen Freiheitsgewinn empfinden und sehen, dann glaube ich, ist das etwas, worauf man als Europäer und auch als Christ nur stolz sein kann und sagen kann, das ist eine Stärke. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir das in keiner Weise in Frage stellen und in großer Überzeugung auch stärken. Und da glaube ich, ist es gut. Also wir gehen ja immer mehr darauf zu, dass wir sagen, also du wirst irgendwann einmal selber Ja oder Nein sagen. Ja? Und das, was wir den Jugendlichen und Kindern vielleicht mitgeben können, vielleicht auch den Asylberechtigten, die bei uns leben und sich für das Christentum interessieren, ist, dass wir sagen, wie können wir euch helfen, dass ihr diese Entscheidung treffen könnt in einer guten Weise. Ich verstehe ja Missionierung nicht, dass man jemanden weichklopft und überredet, das zu tun, wovon ich überzeugt bin, sondern Missionierung in einem guten christlichen Sinn heißt, was brauchst du, damit du dich selber entscheiden kannst? Und dass du dich überhaupt entscheiden kannst, das ist ein großer europäischer Fortschritt, der das Grundrecht der Religionsfreiheit ausmacht. Und auf das sollten wir stolz sein und auch nie darauf vergessen, dass wir sagen, das ist ein Grundrecht, das eigentlich überall und für alle gelten sollte. Aber wenn es nicht überall und für alle gilt, und wir wissen, es gilt in bestimmten Ländern nicht für alle oder nicht grundsätzlich, soll das gar kein Grund sein, dass wir das hier irgendjemandem absprechen. Im Gegenteil.
Da hinten. Bitte. Also ich bin einmal grundsätzlich auch für einen Ethikunterricht und jeder 15-Jährige soll wissen, was ein Hinduismus ist und was der Buddhismus ist und wo der Unterschied zum Christentum ist. Das ist heute sicher nicht gegeben. Weil es einfach von der katholischen oder von der evangelischen nicht gelehrt wird. Meine Frage geht jetzt in eine andere Richtung. Warum gibt es eigentlich so viele religiös motivierte Konflikte, bewaffnete Konflikte, die zu Flüchtlingswesen führen? Und gibt es irgendein Beispiel, wo Religionsgemeinschaften aus sich heraus so einen Konflikt befriedet haben?
Ja.
Ich erinnere mich noch an den Nordirland-Konflikt, der auch religiös motiviert ist. Und das war damals sicher genauso schrecklich, alle Tage ein Anschlag oder sonst was, wenn man von der Schule heimgekommen ist. Und eigentlich hat das erst dann der Tony Blair irgendwann einmal ein bisschen geregelt und ist heute noch nicht ganz geregelt. Mhm. Wo ist, wenn wir an einen Gott, an einen allmächtigen im Monotheismus Gott glauben, warum lässt dieser allmächtige Gott so viel Leid zu? Mhm.
Vielleicht nehmen wir gleich eine zweite Frage nur dazu, wenn wir ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, der Herr Werner. Bitte.
Nicht wissend, wie intensiv der Philosophieunterricht in den Mittelschulen gepflegt wird. Ich habe ihn erst in den höheren Klassen 7 und 8 gehabt. Wäre nicht für einen erweiterten Ethikunterricht Raum in der Philosophie anstatt in der Religion?
Das ist die Meinung von Konrad Paul Liesmann. Der vertritt das ganz stark, natürlich, weil er die Philosophieunterrichtenden ausbildet an der Universität Wien. Und das war immer seine Meinung. Ich glaube halt, dass die 2 Jahre, dass das einfach auch zu spät ist. Das heißt, man muss ja auch überlegen, bei allen Konzepten, es sitzt ja an 114 Schulstandorten, gibt es Ethikunterricht als Schulversuch. Das, was es nicht gibt, ist, dass das ins Regelschulwesen übernommen wird und in allen, etwa in der Sekundarstufe 2, also Oberstufe und BHS, überall eingeführt worden wäre, weil es Geld kostet. Und was man nicht vergessen darf, bitte werfen Sie einen Blick in die Lehrpläne für diesen Ethikunterricht. Der enthält eine Menge an Religion. Und dann werfen Sie einen Blick in die Lehrbücher und Lehrpläne des Religionsunterrichts. Der enthält natürlich die Kenntnis anderer Religionen und Ethik. Das überschneidet sich ja sehr stark. Und insofern würde ich sagen, dass es hier überhaupt nicht kein falsches Entweder-Oder geben muss, sondern das kann man ganz einfach auch auf einem anderen Wege lösen und machen. Die zweite Frage war die nach der Gewalt. Ich habe schon gesagt, man kann die Reformationsgeschichte auch als die Geschichte von 200 Jahren Krieg beschreiben. Wir denken immer nur an den 30-jährigen Krieg, der war schrecklich genug. Ein Drittel der Bevölkerung ist ums Leben gekommen und weite Teile der betroffenen Länder waren verwüstet. Aber es gibt daneben die schrecklichen Hugenottenkriege, es gibt die Kriege in England und Schottland, also es gibt eine ganze Menge. Es hat aber auch die Ausnahmen gegeben, das ist auch interessant. Ist auch interessant. Das heißt, es gibt keine Zwangsläufigkeit, dass religiöse Unterschiede und religiöse Gegnerschaft, wie es damals war, automatisch zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen müssen. Eine große Ausnahme war Siebenbürgen, der Landtag von Torda 1568. Nachdem der Glaube ein Geschenk Gottes ist, soll jeder des Glaubens leben, den er hat. Also Toleranz. Friedrich der Große wird uns später sagen, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, aber das ist 200 Jahre später. Und von dort angestiftet Polen-Litauen. Polen-Litauen hat eine Konföderation getroffen, 5 Jahre später, wo festgelegt worden ist, dass Katholiken, Reformierte, Lutheraner und andere christliche Gruppen, aber auch Jüdinnen und Juden, aber auch die muslimischen Krimtataren in völliger Gleichberechtigung miteinander leben. Das war das einzige Land Europas ohne Scheiterhaufen. Polen, Litauen im 16. Jahrhundert ist dann von den umliegenden Mächten Russland, Schweden, Preußen zerstört worden. Auch die Österreicher haben sich ein Schnitzel ausgeschnitten. Schade drum. Das heißt, ich erwähne diese historischen Beispiele nur, um zu sagen, die Automatik und Zwangsläufigkeit, dass religiöse Unterschiede automatisch zu Gewalt führen müssen, stimmt nicht. Es gibt auch eine andere Form, mit religiöser Vielfalt umzugehen, und es gibt historische Beispiele dafür, dass das gelebt werden kann. Wenn Sie erwähnen, dass es wenig glaubwürdige Beispiele gibt, dass Religionen oder religiös motivierte Menschen sich für Versöhnung und Frieden in einer Gesellschaft wirkungsvoll einsetzen. Nordirland ist ein Beispiel. Sicher hat es den politischen Willen gebraucht für das Karfreitagsabkommen, aber ohne dass die Protestanten bis hin zum militanten Ian Paisley, der sicherlich kein friedensliebender Mensch gewesen ist, aber auch die katholische Seite zugestimmt hätten, wäre es auch nicht gegangen. Also es war dann schon klar, dass es das auch braucht. Anderes Beispiel ist Südafrika, die Wahrheitskommissionen, Leuchtfigur Erzbischof Desmond Tutu, ohne den hätte es das dort auch nicht gegeben. Also es gibt eine Reihe von solchen Beispielen. Die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio hat sich für den Frieden in Mosambik wirkungsvoll eingesetzt und den dortigen Bürgerkrieg, nicht selber, aber mitgeholfen, dass er beendet werden konnte. Und gleichzeitig sehen wir, dass Religionen eben auch das Potenzial haben, Menschen zu fanatisieren und zur Gewalt aufzurufen. Ja, und wir werden sicherlich alle ehrlich genug sein zu sagen, das betrifft bitte nicht nur den Islam, vielleicht jetzt am meisten, aber wir können das auch. Und dass wir es nicht tun, ist unsere Verantwortung. Und dass wir allen anderen helfen, es auch nicht zu tun, ist auch unsere Verantwortung. Jeder soll für den eigenen Glauben Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass er friedlich gelebt wird.
Ich möchte vielleicht, das ist ein bisschen ein großer Sprung, jetzt wieder zurück ein bisschen in die Gegenwart auch kommen, ein Thema, mit dem Sie wahrscheinlich sehr oft auch konfrontiert sind. Geht es um geistliche Ämter für Frauen? Hat man die katholische Kirche sehr schnell im Würgegriff und die evangelische als Best-Practice-Beispiel bei der Hand? Ich glaube, es ist jetzt ein Drittel der evangelischen Pfarrer sind Frauen. Genaue Zahl, wunderbar. Anders schaut es aber in Leitungsämtern aus. Da gibt es ja nach wie vor offensichtlich ein bisschen einen Nachholbedarf, oder liege ich da falsch?
Ja, aber das ist eine Organisationsfrage natürlich, weil diesen Nachholbedarf gibt es auch in anderen Leitungsämtern. Ja, ich sage jetzt mal Vorstände von Aktienunternehmen und so weiter. Auch da muss man überlegen, dass es für Frauen möglicher wird oder weniger unmöglich wird, solche Funktionen zu übernehmen. Insofern hat die evangelische Kirche hier dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen wie andere Organisationen, dass man auf der einen Seite sagt, bis zu einer gewissen Ebene sind die Frauen stark vertreten, und damit sie auch auf allen Leitungsebenen der Kirche stark vertreten sind, braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen ein Drehen an den Schrauben der Rahmenbedingungen, damit das möglich ist.
Lass dich das konkretisieren. Ich wirf eine bestimmte Frage aus. Ich habe mit einer... Bitte?
Ja.
Ich hab vor kurzem jetzt, ich nenne keinen Namen, wie Journalisten üblich ist, diskutiert mit einer höheren Vertreterin der evangelischen Kirche, die gesagt hat, dass man intern sehr, sehr stark an eine Art Frauenquote denkt, als Resultat der letzten Wahl in Niederösterreich, wo es offensichtlich zweimal nicht gelungen ist, eine Zweidrittelmehrheit zusammenzubringen, und erst dann, wie die Frauen aus dem Rennen waren und freiwillig zurückgelegt haben, gesagt, wir wollen nicht mehr, hat es plötzlich funktioniert. Jetzt mag ich nichts hineininterpretieren, aber ist das ein Thema, weil Sie gesagt haben, am Regelwerk zu schrauben?
Ja, natürlich ist das ein Thema, und es gibt auch den Vorschlag der Quotierung, und jetzt kann man hitzig diskutieren. Quotierung wird überall hitzig diskutiert. Reißverschlusssystem wird auch hitzig diskutiert, nicht nur in den Kirchen, das ist auch so ein Thema. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, die man sich vorstellen könnte. Sicher ist es unbefriedigend, dass wir auf der mittleren Leitungsebene, sind jetzt die Superintendenten und Superintendentinnen, also die regionale Leitungsebene, zwei Frauen hatten, die Gertrud Knoll im Burgenland und die Luise Müller in Salzburg-Tirol, also in Innsbruck, und jetzt keine haben. Und dass bei drei Wahlen, wo Frauen angetreten sind, diese Wahlen ohne Ergebnis neu durchzuführen waren. Und wie es dann ein Ergebnis gegeben hat, war keine Frau mehr dabei. Das ist richtig. Das war nicht nur in Niederösterreich so, es war auch in Oberösterreich so und in Wien. Und das ist natürlich etwas, das einfach wehtut, wenn man sich fragt, was passiert da. Und da muss man sicher was tun. In der gesamtkirchlichen Leitung, sechsköpfige Leitung Oberkirchenrat, sind zwei Frauen. Also okay, sollten vier sein, aber es sind jetzt zwei.
Das heißt, Frauenquote ist für Sie vorstellbar, eine verpflichtende?
Für mich ist das vorstellbar, ja.
Und wie ist es in der Gesamtdiskussion, wie weit ist
man da? Das
liegt die letzte Entscheidung auch nicht bei Ihnen allein. Oder?
Nein, wir sind ja eine synodale Kirche. Das evangelische Bischofsamt ist ein synodales Bischofsamt. Ich bin ja gewählt worden in mein Amt und auf 12 Jahre gewählt. Das heißt, im Jahr 2019 laufen die 12 Jahre aus. Und das wird dann schon auch eine Möglichkeit sein, zu schauen, was kommt dann. Aber Wahl ist Wahl, ja. Man kann auch nicht einer Kirche, die sagt, wir entscheiden das von unten her, von der Basis her, dann sagen, aber ihr müsst so oder so wählen. Das geht auch nicht. Ja?
Warten Sie, bitte jetzt, Mikrofon. Jetzt mit dem Mikrofon, bitte.
Vielleicht darf ich noch ergänzen. Es war mal die Überlegung zwischen Bischof Bünker und mir, ob wir nicht wenigstens schauen, dass bei jeder solchen anstehenden Wahl in ein Leitungsamt der Kirche auf jeden Fall Frauen dabei sein müssen als mögliche Kandidatinnen. Also das hat die Kirche noch nicht durchgesetzt. Es würde mich freuen, wenn ich das nur erlebe, dass das wirklich passiert, dass auf jeden Fall Frauen, ob sie dann gewählt werden, das ist noch einmal eine Frage. Aber wir haben eine Zeit lang also immer schon Schwierigkeiten gehabt, dass überhaupt Frauen bereit sind, sich diesem Amt zu stellen. Ja. Und ein letztes noch, bei Pfarrerinnen ist es vielleicht einfacher als in den Leitungsebenen, aber ich denke mir oft bei Ausschreibungen, warum steht da nicht dabei, also wo der Werbungstext ist, wer will bei uns zum Beispiel Superintendentin werden, warum steht da nicht dabei, so und so viele Leute gehen einmal in der Woche und machen Mütterdienst oder Großmütterdienst oder Großväterdienst für die Kinder und so weiter, dann geht es vielleicht auch für Frauen, die Kinder haben.
Ja.
Sie noch? Da hinten her, bitte.
Wenn wir die Vision eines Religionspluralismus haben, welche Rolle werden dann die staatlichen oder die kirchlichen Staatsfeiertage spielen
in Zukunft? Ja, jetzt geht es ans Eingemachte.
Jetzt bin ich erwischt. Das ist eine schwierige Frage. Wir haben keine Vision vom Religionspluralismus, der ist Faktum. Der ist Faktum. Wir haben 16 anerkannte Religionsgemeinschaften in Österreich und 10 religiöse Bekenntnisgemeinschaften. Das ist die österreichische Rechtssituation. Aber wir haben generell in ganz Europa einen hohen Grad an Pluralität von Religionen. Jetzt kommen wir zu den Feiertagen. Das ist in Österreich derzeit eine Diskussion, die Evangelischen unmittelbar betrifft. Ich weiß nicht, ob Sie diese Rechtsgeschichte jetzt kennen. Es hat die Klage eines Österreichers gegeben auf Diskriminierung, weil sein evangelischer Arbeitskollege am Karfreitag arbeiten gegangen ist und Feiertagszuschlag gekriegt hat. 106 Euro noch irgendwas. Und er nicht, weil er keiner Kirche angehört, der Kläger. Und hat das bei Gericht eingeklagt als Diskriminierung. Und das ist durch alle Instanzen in Österreich gegangen und der oberste Gerichtshof hat es an Luxemburg abgegeben. An den Europäischen Gerichtshof. Ich tue das nicht kommentieren. Es ist mir schon klar, es gibt die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU. Und es gibt das Gut der Religionsfreiheit, das besonders für Minderheiten ein hohes Gut ist. Also da wird der Europäische Gerichtshof in 2 Jahren vielleicht was sagen dazu, was jetzt ist. Ist das jetzt eine Diskriminierung des Nicht-Evangelischen, wenn sein evangelischer Kollege am Karfreitag den Feiertagszuschlag kriegt, wenn er arbeiten geht? Oder ist das ein Minderheitenschutz, der aus der Religionsfreiheit kommt? Das ist einfach eine grundrechtliche Frage, wo wir uns darauf verlassen müssen, dass die Richter in Luxemburg und die Richterinnen, die kennen sich da schon aus. Aber natürlich stellt das eine weiterführende Frage. Wie ist das generell mit den Feiertagen? Dass der Karfreitag für Evangelische und für Altkatholiken ein Feiertag ist, steht im Arbeitsruhegesetz. Und wir wissen, dass zum Beispiel die Kultusgemeinde, also die jüdische Gemeinde, seit langem einen ihrer großen Feiertage, speziell den Yom Kippur, als jüdischen Feiertag gern hätte, für die Angehörigen der Kultusgemeinde. Und dass auch die Mitglieder der islamischen Glaubensgemeinschaft seit langem von 2 Feiertagen sprechen, die für ihre Religion wichtig wäre.
Wenn man das so aufsplittern anfängt, dann fängt man sich natürlich umgekehrt an Fragen, was ist mit dem 8. Dezember und was ist mit dem 15. August, die ganz ausdrücklich nur katholische geprägte Feiertage sind, aber gesetzlich daher für alle gelten. Und da hat es jetzt den Vorschlag gegeben, der eine Vorschlag war, es soll auch jeder an seinem Geburtstag frei haben. Das wäre quasi Maximalpluralismus. Ja. Und der zweite Vorschlag war, die Evangelischen sollten ihren ihren Feiertag am Sonntag drauf feiern, aber das geht halt kein Freitag und Ostersonntag, das passt irgendwie nicht wirklich zusammen. Der dritte Vorschlag war, der Karfreitag soll dann Feiertag für alle werden, was er de facto weithin ist. Viele nehmen sich den Karfreitag ja frei, auch Katholiken, auch Nicht-Religiöse, die es dann für ein verlängertes Wochenende nützen. Also man wird sehen, was da herauskommt. Die Feiertagsregelung ist aber insgesamt, nicht nur in Österreich, insgesamt nicht leicht. Das ist eine schwierige Regelung. Die Zahl der Feiertage ist in den europäischen Ländern ziemlich stabil, überall in etwa sind so, weiß nicht, ich will jetzt keine Zahlen sagen, da bin ich immer unsicher bei den Zahlen, ist es ziemlich gleich. Ja? Es ist nicht so, dass man sagen kann, es gibt Länder, die weiß Gott, wie viele Feiertage hätten oder religiöse Feiertage hätten und andere, die da gar nichts haben. Das ist nicht so, sondern es ist ziemlich gleichmäßig verteilt. Offene Frage.
Danke sehr. Ich wage noch einen Blick in die Runde. Gibt es noch Fragen? Bitte sehr.
Ich habe keine Frage, ob ich mich das Statement abgeben. Also ich denke mal, das Evangelium wäre das Patentrezept für ein gelungenes Leben. Und ich denke mal, ich finde es aber schade, wenn immer die Differenzen zwischen den Religionen aufzeigt, sondern ich würde einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, ja, wo man einen Ansatz findet, damit man ein gemeinsames Leben gut führen kann. Ja. Und ich finde einfach, Religion, also die Kirche ist, darf nicht parteiisch sein, aber soll immer politisch sein, aber nicht parteiisch im Sinne der Geschehnisse. Und ich denke mir einfach, sie sollte viel mehr an tagesaktuellen Themen, Stellung nehmen, wie jetzt zum Beispiel, was mich sehr betrifft, finde ich, das ist die Aufrüstung, was jetzt stattfindet, und die Masse, wie ist dagegen, und sie wird einfach umgesetzt. Und da fehlt mir die Stellungnahme einfach viel zu wenig von den Kirchen.
Ja, nehme ich mit, Sie können sich vorstellen, was bei mir am Schreibtisch und am Server landet, wenn wir zum Fremdengesetz Stellung nehmen. Und wie die Stimmung derzeit ist, wenn man sagt, die Organisationen, die Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten, sind nicht Kollaborateure der Schlepperbanden. Also wir sind in einer extrem aufgeheizten Phase. Aber mit dieser Zunahme der Rüstungsausgaben auch in Österreich, 1,4 Milliarden hat der Herr Doskozil jetzt zur Verfügung, werden wir noch viel zu tun kriegen. Das ist eine ganz katastrophale Entwicklung.
Ja, ich hätte noch drei kurze Fragen. Drei kurze. Das eine ist, was mich immer wieder wundert, war, ich bin Katholikin, gehe aber in eine evangelische Kirche, weil mir das einfach mehr näher ist. Ja. Und ich wundert mich immer, dass es nicht mehr werden, weil doch da kein Zölibat ist. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist, was die Kriege untereinander betrifft, denke ich mir immer, wenn es uns gelingen würde, keinen Machtanspruch zu stellen, dann müsste es funktionieren mit Frieden, trotz verschiedenen Religionen. Und das Letzte, das betrifft die Gegenwart, die Flüchtlinge. Ich habe mich irrsinnig gefreut, 2015, wie die gekommen sind. Wir sind alle da gestanden und haben sie wirklich mit offenen Armen empfangen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass 95% der Österreicher wunderbar sind. Ja. Es ist nur so, dass eben, wenn wer wirklich aus dem Rahmen fällt und das dann wirklich auch gezeigt werden muss, okay, das wollen wir ja auch nicht. Und dann sind die Hände, dann sind die Arme wieder offen, glaube ich. Wenn die Leute wirklich merken, jetzt kommt jemand, der braucht unseren Beistand, unsere Hilfe, und wenn ihm nicht vergewaltigt wird und nicht irgendwie wilde Sachen passieren, dann muss man dann wirklich rigoros zeigen, das sind nicht die ganzen Flüchtlinge, die dann in den Topf geworfen werden, sondern wenn man das klarer trennt, ich bin so eine Freundin von Formeln, ja? Ja. Es geht manchmal nur über sowas. Mhm. Danke.
Die erste Frage war spannend, warum zieht die evangelische Kirche nicht mehr Katholiken?
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, und das muss man auch sagen, das dokumentiert einfach, dass wir uns in einer geänderten Situation befinden. Wie die katholische Kirche, Stichwort Missbrauch, ihre, wie viel waren es, 5.500 Austritte gehabt hat, sind gezählte 400 evangelisch geworden. Das heißt, die Schwäche der einen Kirche oder der einen Religion nützt der anderen nicht. Das ist vorbei. Und wir haben auch bei uns Austritte gehabt wegen Bischof Kurt Krein. Ja? Das ist Faktum. Ja? Und wenn man den Leuten dann sagt, sie sind in der falschen Firma, sagen sie, ihr seid ja alle eins. Ja? Es ist ja völlig egal. Wir machen uns, glaube ich, nicht immer bewusst, jetzt gerade wenn man so im inneren Zirkel von Kirche ist, egal ob katholisch oder evangelisch, wie wenig auch von unseren Mitgliedern noch unterschieden wird und gewusst wird, was evangelisch sein heißt und vielleicht auch was katholisch sein heißt. Das ist einfach zum Teil, sagen manche, am Verdunsten. Umso wichtiger, dass wir uns auch bemühen und sagen, bitte versucht zu verstehen, was das bedeutet, was die Religion bedeutet. Zölibat, ja. Das ist, wäre sicherlich eine, meiner Meinung nach, eine Entlastung für die katholische Kirche, wenn der abgeschafft würde, gar keine Frage. Genauso wie die Zulassung der Frauen zum Priesteramt. Aber es würde jetzt nicht den Masseneintritt bringen. Wir haben weder ein Zölibat und wir haben die Frauen im Pfarramt und haben trotzdem zu wenig Pfarrer. Ja? Also das ist so. Und die letzte Frage...
Vermutlich das Problem mit den Scheidungen dann, oder?
Das ist, muss ja kein Problem sein, das gehört zum Menschenleben dazu.
Teuer für die Kirche, oder?
Ich glaube, dass vielleicht andere Systeme, die andere Kirchen praktizieren, noch teurer sind. Aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen.
Ich hatte Sie voriges Jahr in Völklerbruck, als die Frau Käßmann da war, gefragt, wie es aussieht mit Gottesdiensten am Radio, ein Sonntag evangelisch, ein Sonntag katholisch, Thema Ökumene. Hat sich da irgendwas oder haben Sie sich darum gekümmert?
Tut sich nichts. Ich kümmere mich um alles.
Ich frag nur, weil ich finde es, also ich kann nur von mir reden, ja. Wichtig, weil ich gerne sonntags einen Gottesdienst höre und ich eigentlich aus Deutschland gewohnt bin, dass es genau halbe-halbe ist. Und weshalb kann man nicht da mal den ORF etwas jetzt auf die Füße treten?
Ja, danke. Kann man schon machen. Ja, weil in Deutschland das Verhältnis halbe-halbe ist. Mhm. 24 zu 24 Millionen, ziemlich genau. Und bei uns sind es 3%. Und weil im ORF, wenn wir jetzt nur vom Öffentlich-Rechtlichen reden und nicht generell von den Medien, reden wir nur von der Religion im Öffentlich-Rechtlichen. Dass niemand antasten wird, was jetzt ist. Oder zumindest erst dann, wenn man weiß, was man in Zukunft haben will. Ich sage nur dazu, wir haben in Österreich doppelt so viele orthodoxe Christen wie evangelische. Und mehr als doppelt so viele Muslime wie evangelische. Und da kann es nicht sein, dass sie sagen, katholisch-evangelisch macht halbe-halbe. Das passt einfach nicht. Es sind 70% Katholiken und 3% Evangelische. Das ist nicht halb-halb.
Ich muss leider auf die Uhr blicken. Mich hätte am Schluss noch einfach ganz kurz ein sehr persönliches Bild von Ihnen interessiert. Sie leben ja quasi in zwei Welten des Öfteren. Auf der einen Seite gibt es so...
Nicht gleichzeitig.
Das wäre eine Kunst. Auf der einen Seite gibt es so in den Kärntner Nockbergen die Almhütte mit kein Strom, kein fließend Wasser, ein bisschen Handyempfang. Auf der anderen Seite gibt es die Rockband Kreuzweh, wo es wahrscheinlich hinterm Schlagzeug deutlich lauter zugeht. Warum diese Gegensätze? Macht es das irgendwie spannend.
Ja, das Leben ist ja spannungsvoll. Also,
Sie hätten ja so im Berufsalltag wahrscheinlich auch schon genug entspannen.
Aber auf der Alm spüle ich Knopfharmonika und es gibt immer die eine Kuh, die über den Zaun hereinschaut und ganz versunken zuhört. Sonst hört mir niemand zu. Ja? Aber nein, ich kann das beides sehr gut, also für mich ist beides sehr gut. Für jemand anderen ist das vielleicht nicht so. Würde sich für eines von beiden entscheiden, aber für mich ist beides sehr gut.
Und aber es sind spannende Gegensätze zwischen Knopfharmonika und Deep Purple.
Ja, das ist richtig, ja. Und beides drückt etwas aus von Vitalität und Freude am Leben. Und wenn der christliche Glaube etwas von Freude am Leben vermitteln kann, in der Stille der Almhütte und bei den Tönen der Knopfharmonika und im unbeschreiblichen Lärm, der mit die Purple einhergeht, dann ist beides gut.
Steht Oberösterreich irgendwann jetzt am Kreuzfahrt-Tournee-Plan?
Nein, oder? Es gibt keinen Kreuzfahrt-Tournee-Plan.
Das heißt, das nächste Konzert ist noch nicht fixiert?
Das nächste Konzert ist im Februar 2018.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen, vor allem danke für die spannenden Diskussionsbeiträge. Ihnen, Herr Bischof, herzlichen Dank für den Besuch in der Stahlstadt. Ich hoffe, Sie haben es genossen, den Abend. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Darf ich Ihnen einen schönen Abend wünschen. Danke.